Diese Folge Ink Ribbon Radio wurde ermöglicht durch euch und eure Unterstützung auf Steady, mit welcher ihr Formate wie dieses überhaupt erst möglich macht. Unterstützt uns doch gerne, um früheren Zugriff auf Episoden wie diese zu erhalten, exklusive Episoden der Resident Evil Retrospektive oder viele weitere Formate hören zu können, mit welchen wir euch hoffentlich den Tag versüßen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Ink Ribbon Radio. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ink Ribbon Radio, eurem liebsten Horrorspiel-Podcast. Mein Name ist Benjamin Horlitz und ich bespreche dasselbe Spiel nochmal. Ich habe immer noch die Haare schön, aber wer sie noch schöner trägt, das ist Björn Balk. Hallo Björn!
Hallo, hallo, das kommt ganz, ganz recht, denn ich bin tatsächlich, ich habe gerade frisch neue Frisur.
Oh, sehr schön. Freue ich mich, dass du dich entsprechend kandiert hast, oben und unten rum. Denn der Anlass gebietet es auch, wir sprechen nochmal über ein Spiel, welches Code Veronica im Titel trägt. Aber du und ich, Björn, wir marschieren jetzt im Rahmen unserer großen Resident Evil Retrospektive in den absurden Teil der Resident Evil-Reihe ein, in Spiele, die so gut wie keiner mehr gespielt oder erlebt hat oder über die man vielleicht auch gar nichts weiß. Umso interessanter dann natürlich auch unsere Berichterstattung, vielleicht für den einen oder anderen da draußen. Denn heute soll es gehen um das berühmt-berüchtigte Resident Evil Survivor 2 Code Veronica. Und ja, das war der ganze Titel. Ich sag's nochmal, Resident Evil Survivor 2, Code Veronica. Ach, die Namensgebung bei Capcom schon immer ein Faszinosum, um es mal so zu formulieren. Und ja, das ist einer dieser Spiele, die vor der eigentlichen Aufzeichnung weder du noch ich auch gespielt hatten, bis zu diesem Podcast. Und vielleicht auch einer der vielen Spiele, die bei den wenigsten, wenn überhaupt, bekannt sind, geschweige denn jemals in einer PlayStation 2 wirklich aktiv rotiert sind. Wir werden gleich über die vielen Gründe reden, warum das so ist und was dem alles vorausgeht und die hier auch wieder sehr kurios faszinierende Entwicklungsgeschichte. Und der Name lässt es natürlich schon vermuten, es ist eigentlich der zweite Teil der Gun-Survivor-Reihe, wie es ja in Japan heißt, nur eben jetzt dann vollmundig mit einem großen Anstrich Code Veronica, das Vorzeigespiel der Resident Evil-Reihe. Wir haben uns bereits in zwei Episoden darüber ausgelassen, ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, zwei Episoden. Wer die zweite zu Resident Evil Code Veronica X nicht gehört hat, der kann ja mal auf Steady danach suchen. Dort gibt es immer nochmal einen Nachschlag, wenn sich ein Titel anbietet darüber, dass man nochmal eine zweite Folge produziert. Die haben wir nämlich auch nochmal mit dem guten Andy von Screenfire entsprechend vercastet und dann wirklich nochmal über alle Unterschiede der Resident Evil Code Veronica X Variante gesprochen. Nochmal sehr ausführlich, nur das soll nochmal kurz angemerkt an der Stelle. Aber ja, Survivor 2, wie wir es jetzt vielleicht fortan im Cast nennen werden, Björn, der Titel, der war bestimmt schon immer auch auf deinem Radar, aber halt einfach nie gespielt, ne?
Ja, ich weiß, dass ich den damals noch irgendwo in dem Laden gesehen habe. Also das Cover kam mir definitiv bekannt vor und ich weiß auch gar nicht mehr, also ich glaube, ich habe das so wahrgenommen als, das Spiel gibt's jetzt nochmal, also hier ist irgendwie nochmal Resident Evil und ich glaube, dann habe ich irgendwann erst gemerkt, das ist eine Lightgun-Version. Aber ich hatte mich nie großartig damit beschäftigt. Ich dachte immer, das ist jetzt genau Code Veronica nochmal, aber mit Lightgun, oder es ist nur der Battle-Modus, aber mit Lightgun. Und erst wirklich so viele, 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 viele Jahre später durch die Recherche habe ich erstmal herausgefunden, um was es sich da eigentlich genau handelt. Und selbst dann hatte ich jetzt das noch nicht gespielt. Also für mich war das jetzt auch im Zuge des Podcasts das allererste Mal, dass ich das jetzt in dieser PlayStation 2 Version gespielt habe. Und ich nehme mal an, dass es bei dir ja auch ähnlich war.
Ja, ja, absolut. Hatte ich ja gerade schon ausgeführt eingangs. Also ein Titel, von dessen Existenz man mal so wusste, der wurde in irgendwelchen Listen auch schon mal erwähnt. Aber es gab für mich auch nie den Anlass, da mal reinzugucken. Schon gar nicht das Ding wirklich jetzt unter dem Aspekt eines Lightgun-Spiels nochmal gesondert unter die Lupe zu nehmen. Aber selbstverständlich für unsere Retrospektive, da haben wir ja gesagt, wir besprechen sie alle und wir halten uns auch daran. Und wir zwei waren ja eigentlich große Fans von Survivor 1 und haben das hier ja auch schon vollmundig mit einer Episode gewürdigt und unsere Liebe bekundet zu diesem Cringe-Meisterwerk. Das heißt, Survivor 2 hat eigentlich riesige Fußstapfen zu füllen in dem Aspekt. Und es sollte doch irgendwie alles so ein bisschen anders kommen. Und es ist ein sehr faszinierendes Spiel. Wo Survivor 1 ja noch von Tosei entwickelt wurde, dieser Firma, über die es relativ wenig zu berichten gibt, weil die ja auch sämtliche Mitarbeiter in den Credits auch immer verschleiert haben und somit die Recherche extremst erschweren. So ist der zweite Teil eigentlich schon extrem ambitioniert. Und wenn man jetzt die anderen Folgen unserer Retrospektive gehört hat, eigentlich auch sehr logisch in den folgenden Schritten in die Entwicklung gegangen. Denn es handelt sich hier nämlich um eine vollmundige Kooperation von Capcom und Namco. Und wir hatten ja auch schon bei Survivor 1 gesagt, dass Namco war ja auch schon damals einer der Publisher und Spielehersteller, die so den großen Daumen auch hatten auf dem Arcade-Geschäft und vor allem dann auch im Lightgun-Business mitgewirkt haben mit ihrer Time-Crisis-Reihe. Auch schon bei Survivor 1 gab es ja die Kompatibilität zur damals auf der PlayStation 1 auch vorhandenen Gun-Con. Und dasselbe hat man sich jetzt einfach nochmal diesmal offiziell mit einem Handschlag sozusagen beide Firmen ins Boot gelegt und da eben auch seitens Capcom großes Interesse bekundet, weiterhin in diese Ego-Shooter-Richtung so zu experimentieren mit der Resident Evil-Reihe. Das war so das Bestreben. Deswegen zusammen mit Namco hat man sich dann an den auch schon rund um Resident Evil Survivor bzw. Code Veronica akquirierten Partner Sega sozusagen ins Boot gesetzt, weil Sega hatte zu der Zeit auch ein sehr großspuriges und sehr vollmundiges Arcade-Board in die Arcade-Hallen der damaligen Zeit gebracht, weil Sega ja auch groß im Arcade Business war und die hatten das sogenannte Naomi Board, auf dessen Basis oder parallel dazu ja auch sozusagen die Dreamcast entwickelt worden ist, um da sozusagen, das war ja das große Verkaufsargument der Dreamcast-Konsole, dass sie quasi fast schon von der Entwicklungsstärke und von der Grafikpracht eine parallel zu den Arcade-Boards stattfindende Pracht auf den Bildschirm zaubern konnte. Hat natürlich nicht ganz geklappt, weil so ein Arcade-Board ist ja wirklich genau geeicht von dem Chipsatz eben entsprechend auf das jeweilige Spiel, aber so das Grundrauschen an Grafik konnte man schon erwarten und dieses Naomi-Board von Sega war eben so eine Vereinheitlichung, sodass man nicht für jedes Spiel ein komplett neues Board entwickeln musste, sondern dass man gezielt für die Naomi-Boards programmieren konnte, weil die Hardware eben dann auch für mehrere Spiele ausgelegt war, die dann eben auch von Sega entwickelt worden sind, aber in dem Fall eben dann auch in einer Zusammenarbeit mit Namco und Capcom. Und so war auch wieder der eigentliche Entwickler Nextech mit im Boot. Nextech kennen wir auch von der Entwicklung von Resident Evil Code Veronica. Das ist ja der Partner, den sich dann Sega auch mit ins Boot geholt hat. Und eine Firma namens Sims. Das hat nichts mit dem Videospiel die Sims zu tun. Genau, weil Nextech war eben hauptsächlich für die Entwicklung der Cutscenes verantwortlich und Sims hat sich so um die grundsätzliche Programmierung gekümmert. Das heißt, vier Firmen kochten an diesem Spiel herum und eigentlich in erster Linie, um das auch tatsächlich in die zeitgenössischen Arcades im asiatischen Raum und natürlich allen voran Japan zu bringen. Und so war es dann eben auch. Im Juli 2001 kam dieses Spiel mit einem eigenen Arcade-Kabinett, über welches wir auch noch reden werden, entsprechend in die Arcades von Japan und Asien. Und es wurde dann erst im späteren Verlauf des Jahres quasi noch zweitverwertet, denn dann kam der Konsolenport im November 2001 in Japan eben exklusiv für die PlayStation 2 und knappe drei Monate später, im Februar 2002, gab es tatsächlich noch ein Europa-Release. Und jetzt kommt schon das erste Kuriosum. Nachdem wir bei Gun Survivor ja schon erhebliche Einschränkungen in der US-Version hatten, gibt's von Resident Evil Survivor 2 Code Veronica keine Umsetzung für den US-amerikanischen Markt. Es gibt keine NTSC-US-Fassung dieses Spiels. Das ist also für die Heimkonsolen wirklich nur in Japan und in Europa erschienen. Eine durchaus seltsame Entwicklung und vielleicht mit einer der wenigen oder das einzige Resident Evil Spiel, was nie so richtig das Licht in den USA erblickt hat. Darüber werden wir dann auch noch ein Stück weit spekulieren, weil auch da gab es nie eine offizielle Antwort, auch von Capcom USA nicht. Da hüllt man sich so ein Stück weit in Schweigen. Björn und ich haben unsere eigenen Theorien diesbezüglich, weil das Ganze ist ja dann auch immer noch so, ja, im Fahrwasser der Waffendebatte und der Killerspieldebatte in den USA erschienen. Können wir dann später nochmal einen Schwenker drauf machen. Also ja, zunächst für die Arcade geplant, zweitverwertet für die Konsolen, durften Björn und ich jetzt auch endlich Survivor 2 erleben. Und es ist in vielen Belangen doch sehr Resident Evil Survivor und dann eben doch auch wieder nicht. Weil es sehr viele eigene und spannende Entscheidungen trifft. Und auch einer der Titel ist, die tatsächlich wenig bis gar keine Reviews da draußen haben. Es gibt nicht mal einen Metascore für den Titel. Also der Titel hat es nicht mal so weit geschafft im Review-Fahrwasser, dass er überhaupt irgendwo irgendeine Art von Wertung bekommen hat, zumindest auf dieser Plattform. Aber im Leumund kann man schon so sagen, dass viele Leute den Titel, glaube ich, eher nicht viel Gutes ankreiden. Und Björn und ich werden jetzt mal so ein bisschen aufklären, ob wir was Gutes gefunden haben oder ein positiv oder negativ. Negatives Haar in dem Titel lassen. Aber ja, also grundsätzlich, Björn, wie präsentiert sich das Ding denn?
Eine Sache, die ich noch kurz anmerken wollte, weil wir haben ja gesagt, wir spielen alle Versionen, alle Spiele. Und da stellt sich dann ja vielleicht die Frage, habt ihr das denn jetzt auch irgendwie hinbekommen, diesen Arcade-Automaten zu spielen?
Stimmt, ja.
Und da müssen wir direkt sagen, nein. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir viel zu faul dafür sind, sondern einerseits natürlich, dass es hier in Deutschland nicht gerade eine große Arcade-Kultur gibt. Es gibt so ein paar Örtchen, wo hier und da mal Leute sich bemüht haben, da Automaten zusammenzutragen, aber das ist eben sehr, sehr gering. Und dieser Automat generell ist sehr selten. Also vor allem den außerhalb Japans oder außerhalb dem restlichen asiatischen Markt überhaupt zu finden. Da gibt es nur ein paar von diesen Arcade-Cabinets und das liegt eben daran, dass auch diese nie in den Westen gekommen sind.
Richtig.
Das heißt, auch da mussten die Leute das in irgendeiner Form importieren. Und gerade der Automat mit der übersetzten, also in Anführungszeichen übersetzten, bei der Qualität kommen wir nachher noch drauf zu sprechen.
Ja.
Aber genau den gab es nur im asiatischen Markt. Das kennen auch Leute vielleicht, die sich hier und da mal Sachen importiert haben. Und dann kommt ein Spiel nicht im Westen erstmal raus, aber es gibt dann oftmals eine asiatische Version, die außerhalb Japans erscheint. Und die hat dann englischen Text, der aber auch sehr dürftig übersetzt ist. Also das ist so auf dem Level von Hauptsache, du kannst verstehen, worum es geht. Das ist jetzt nichts da, wo sich Leute großartig die Zeit nehmen konnten, das gut zu machen. Und auch das sorgt dafür, dass eben dieses Arcade-Cabinet da relativ schwer zu finden ist. Wenn wir das irgendwie mal schaffen sollten, im Verlauf des Podcasts, da einen Ort zu finden, wo man das Ganze anspielen könnte, dann werden wir das irgendwann mal vielleicht als Bonus-Episode nachreichen, aber auch da mussten wir auf Videomaterial zurückgreifen anderer Leute und selbst das ist sehr, sehr selten überhaupt zu finden. Das meiste, was man findet, sind Leute, die sich den Arcade-Automaten in irgendeiner Form selber zusammengesetzt haben, weil auch die Konstellation davon relativ eigenartig ist, weil es sich nicht um normale Namco Lightguns handelt, die hier benutzt wurden, sondern wirklich ein eigenes Konstrukt, mehr so ein Joystick in der Form einer Lightgun-Pistole. Und das sorgt natürlich auch noch dafür, dass es relativ schwer ist, da in irgendeiner Form Sachen zu reparieren oder zu finden. Und wenn dann Leute sich hier was zusammen selber bauen, dann machen die Arcade-Kabinett, machen das Spiel rein und benutzen in den meisten Fällen sogar einfach nur irgendwelche Arcade-Sticks oder so, um das Ding dann zu spielen. Also das finde ich generell sehr interessant und das finde ich, das fällt vor allem auf, wenn man das auf der PS2 dann mit dem Controller spielt, weil das ist genau wie bei Gun Survivor 1 wieder möglich. Das Spiel kann sowohl mit dem DualShock gespielt werden, als auch mit der GunCon. Und diese Steuerung sorgt dann auch dafür, dass es jetzt sich nicht wie ein klassischer Lightgun-Shooter anfühlt, dass obwohl dieses Spiel es als einziges in die Arcade-Halle geschafft hat, weil der erste Teil, der ist ja wirklich nur für die PlayStation gewesen.
Richtig.
Und auch der, das ganze Survivor 3 ist ja das Spin-off Dino Stalker von Dino Crisis. Das ist auch nur für die PlayStation 2 erschienen und auch den Titel, den wir in der Zukunft nochmal besprechen werden, nämlich Gun Survivor 4 Dead Aim. Mhm. Auch das ist exklusiv für die PlayStation 2 gemacht worden. Das heißt, wir haben hier das einzige Spiel, was ursprünglich für die Arcade gemacht wurde, extra in Zusammenarbeit mit, ja, sagen wir es mal wirklich so, den Lightgun-Leuten,
ja.
Namco nämlich, also
richtig.
Namco und Sega, das waren die beiden Hersteller für Lightguns. Und selbst dann hat man sich irgendwie dazu entschieden, so ein super eigenartiges Spiel zu kreieren, weil auch hier wieder du die Kontrolle übernimmst. Du kannst dir am Anfang aussuchen, spielst du Claire oder Steve, und mit den beiden spielst du dann eine sehr absurde Form von Code Veronica nach.
Ja.
Also das ist, ich habe am Anfang gedacht, okay, ja, du startest auch hier in dem Gefängnisbereich und dann hast du da einen Abschnitt, dann gehst du in den Ausbildungsbereich über und dann eben auch in die ersten Gelände von Alexa zum Beispiel. Aber anstatt dann mit dem Flieger in die Arktis irgendwie rüber zu gehen, ist das alles noch auf Rockford Island irgendwie verbaut. Das heißt, du gehst nachher von diesem Burggebiet auf Rockford Island, gehst du einfach in den geheimen Bereich, der in der Arktis eigentlich sein sollte, und nimmst dann da auch am Ende mit diesem Düsenjäger haust du irgendwie ab. Also das ist so eine komische Mixtur von allen möglichen Elementen. Und dann hast du auch noch Nemesis aus Resident Evil 3. Der als Timer hier funktioniert. Weil Arcade-Spiele, die müssen ja in irgendeiner Form getimed sein. Weil du willst ja nicht, dass Leute das einfach nur anmachen und dann laufen lassen. Ne? Das muss ja immer, du hast einen Timer, damit.
Du musst
auch
immer Münzen nachschmeißen müssen.
Genau, damit Leute nicht einfach die Münze einwerfen und dann nichts machen und dann stehen bleiben. Ne? Deswegen sind ja auch die Menüs sind getimed. Nach einer bestimmten Zeit wird ein Charakter automatisch ausgewählt. Und alle Arcade-Spiele haben immer einen Timer, damit du ein Fail-Safe hast und niemand einfach nur eine Münze reinwirft und an dem Automat für Ewigkeiten stehen bleiben kann. Und den Timer, den sie hier gewählt haben, ist in jedem der 5 Stages, ist das fucking Nemesis, der dann einfach nach einer gewissen Zeit auftaucht, und wenn er dich kriegt, instant kill. Das ist so ein bisschen wie der Geist aus Spelunky.
Oh, das ist eine fantastische Analogie. Ah, okay, dann würde ich sagen, bevor wir richtig reinstürzen und uns richtig reinfallen lassen und aufklären, was es mit Nemesis und diesem Spiel auf sich hat, denn oh ja, er ist in diesem Spiel, fahren wir noch einmal einen Gang zurück. Und es ist der Moment, wo wir uns wirklich ganz offiziell einmal der PlayStation 2 widmen. Wisst ihr noch, wie sie sich anhört? Wisst ihr noch, was passiert, wenn man sie einschaltet? Oh ja, ein Boot-Up-Sound, sphärische Schwärze, aus der sich blaue Monolithen erheben, ein Boot-Logo. Wow. So, nachdem wir alle in Stimmung sind, dann kann ich jetzt direkt nochmal anknüpfen. Du hast nämlich gerade schon so viel angerissen, Björn, da schmeiße ich mich jetzt mal direkt mit drauf. Für diejenigen, die unsere Survivor 1-Folge nicht gehört haben, erstens, schämt euch, zweitens, also ist wirklich das, was Resident Evil sich hier geschlagen hat, ist spätestens mit dem zweiten Teil jetzt eine ganz eigene Nische. Und du hast ja schon gesagt, das ist der einzige, der auch wirklich in dieser Reihe von insgesamt 4 Spielen den Weg auch in die Arcade gefunden hat und dann eher schlecht als recht dieses Grundgerüst von Survivor 1 ja tatsächlich mitnimmt. Und das bedeutet, wir haben im Gegensatz zu einem normalen Rail- oder Lightgun-Shooter erstens mal die Möglichkeit, uns zwar immer noch aus der Ego-Perspektive, aber frei selbst zu bewegen im Raum. Das ist ein großer und gewaltiger Unterschied, weil er natürlich auch sehr viel am eigentlichen Gameplay ändert. Wo das Survivor 1 ja noch, sagen wir mal, eine gewisse Nonlinearität hat oder zumindest immer diese Abzweigung hatte und du dir dann selber deine Kampagne und das, was so passiert, darin sozusagen durch deine eigenen Entscheidungen beeinflussen konntest, ist Survivor 2, du hast es gerade schon erwähnt, vielleicht gerade aufgrund der Nähe oder aufgrund der tatsächlichen Arcade-Wurzeln ein echtes, ehrliches Arcade-Spiel. Und ich muss sagen, da musste ich mich erstmal so ein Stück weit dran gewöhnen, dass man da so durch die Level gepeitscht wird und dann auch so ein Timer dir im Nacken hängt und es heißt jetzt aber schnell, 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 weil das klassische Resident Evil Survivor 1 war ja dann wirklich eher so noch so, also auch vom Spieltempo her gemächlich und die Erkundung Erkundung stand so, schon so ein bisschen im Vordergrund. Das war jetzt alles nichts Herausforderndes, aber man konnte sich da schon auf so eine gewisse Grundatmosphäre einlassen. Und hier ist wirklich ab Minute 1 Explosionen, ein paar Cutscenes, die aber hier auch nicht vertont sind. Also Steve und Claire reden beide nicht, sondern es ist nur Text immer auch zu sehen. Bei Steve ist das gut, bei Claire leider sehr schade, dass wir keine gesprochenen Dialoge haben. Und dann wird man eben reingeworfen. Also das Spiel beginnt wirklich bei dieser Eröffnung auf dem Friedhof. Aber trotzdem, die Level sind alle so Schäpps. Und für jemanden, der sich jetzt wie wir sehr viel mit Code Veronica auseinandergesetzt hat und auch die Areale jetzt, würde ich sagen, in- und auswendig kennt, fühlt sich das hier an wie so eine tatsächliche, ehrliche Fiebertraumversion von Code Veronica. Eben auch schon auf dem Rücken dieses Battle Modes, den man ja schon im Dreamcast-Original auch freischalten konnte. Das war auch der Vater der Idee sozusagen für dieses Spiel, weil das exakt dieselbe Engine ist, in der auch Code Veronica programmiert wurde, exakt dieselben Assets, auf denen man dann aufbauen konnte und eben auch somit quasi viel von der Level-Architektur und eben auch Sprites und sonstiges übernommen werden konnte und natürlich dann entsprechend etwas aufpoliert dann hier umgesetzt wird. Aber es fühlt sich erstmal so extrem weird an für jemand, der das Original in- und auswendig kennt. Und dann natürlich trotzdem dem neuen Szenario und der Ego-Perspektive geschuldet eben noch so ein paar Quirks und noch so ein paar Kleinigkeiten. Und du hast es gerade schon erwähnt, also zumindest auf der PlayStation-Version, die auch vom Umfang noch etwas mehr hat oder mehr Fleisch hat als das Arcade-Kabinett, was wirklich in der Arcade stand, haben wir verschiedene Spielmodi, die wir auswählen können. Unter anderem den, sagen wir mal, den Arcade-Mode, ne? Also das, was dann auch in den Spielhallen stand. Und da gehen wir wirklich das Szenario durch in dieser Fiebertraumerzählung, was gerade Björn schon angerissen hat, wo wir die Ereignisse rund um Rockford Island auch in einer sehr, sehr verkürzten und verknappten Variante dann runterreißen. Also ich glaube, beim ersten Durchgang braucht man, selbst wenn man sich Zeit lässt und durchkommt, nicht länger als 20, 25 Minuten. Also dieser Arcade-Modus ist wirklich nicht sehr lang. Es sind 5 Stages und man hat auch ständig das Gefühl, dass man so durchgehetzt wird, weil das Spiel beginnt eben. Und es wird einem eine Karte gezeigt von dem Areal, in welchem man sich bewegen kann und wo ein Schlüssel liegt. Und das Ziel ist immer, ist mindestens ein oder mehrere Schlüssel einzusammeln, damit man damit dann wiederum eine Tür öffnen kann in diesem Gebiet, die dann in der Regel den Ausgang darstellt, beziehungsweise den Übergang zu einem dedizierten Bosskampf. Und jede dieser Stages hat am Ende auch einen dedizierten Bosskampf mit großer Bossleiste und kurzem Introduction-Video, ne, und dann auch noch einem sau coolen Video, wenn man es geschafft hat, den Boss zu legen. Alle Steve Burnside-Fans werden hier übrigens sehr glücklich, weil Steve Burnside wird hier wie der coolste Motherfucker aller Zeiten inszeniert. Das kann man sich kaum ausdenken als großer Resident Evil Code Veronica Fan. Und dann ist der von Björn schon angesprochene Timer, der dann auch runtertickt gnadenlos. Und diese, also Björn, da ist ja so alles drin, was bis dahin irgendwie in Resident Evil Rang und Namen hatte. Wir haben hier in der Code Veronica Engine eine Variante von Nemesis, auch mit dem ikonischen Nemesis Voice Lines. Wir haben die Brain Demos drin aus Resident Evil 3. Wir haben Licker in diesem Spiel. Allein das ist für mich schon so faszinierend, dass in dieser Engine diese Gegnertypen auch nochmal aufgebaut oder nachgebaut wurden und dann auch mit ähnlichen Animationen, wie man sie auch aus Resident Evil 2 und 3 kennt. Die Licker machen die ihre Sprunganimationen, klettern an der Decke entlang, die Brain Demos genauso. Und das ist so irre. Dieses Produkt ist so irre, weil das einfach erstmal wirkt, wenn du das heute konsumierst, wie so ein Fanspiel. Als hätte man sich genommen, was ist alles cool in Resident Evil? Und dann packe ich das alles in dieses Spiel rein und verwurste das, einmal durch den Fleischwolf gedreht. Und dann hat man diesen Arcade-Klumpatsch. Und natürlich in den Levels sind dann auch Kisten verteilt. Und du hast Pickups, ähnlich wie es schon im Resident Evil Survivor 1 war. Aber in der Regel nutzt du die dann sofort. Also es gibt Heilkräuter, es gibt Erste-Hilfe-Kästen in dem Fall. Es ist so ein ganzer Kasten. Du kannst neue Waffen aufsammeln, kannst aber neben der Standardpistole, für die es unendlich Schuss gibt im Arcade-Modus, immer nur eine weitere Powerwaffe sozusagen mit dir rumschleppen, was so ein, ich sag mal, so ein kleines Maß an taktischer Finesse mit reinbringt. Und du hast Gegner, die je nach Schwierigkeitsgrad zuschlagen wie ein Truck. Und wie gesagt, ein Timer, den du tatsächlich auch im Optionsmenü kannst du den etwas zähmen, indem du dir selbst mehr Zeit gibst für die Level. Kannst das Spiel also auch in den Einstellungen nach deinen Wünschen so ein bisschen formen und von super easy und ich flieg da durch zu knüppelhart und du überlebst wahrscheinlich nicht mal den ersten Raum, ist hier einstellungstechnisch alles möglich, was ich auch sehr löblich finde. Aber es ist so eine weirde Erfahrung, Björn, diesen Titel so zu erleben. Und wir können dann später gerne noch über die Narrative und die Story reden. Denn auf absurde Art und Weise ist Survivor 2 theoretisch sogar Kanon, auch wenn der völlig egal und irrelevant ist. Aber ach, was da alles los ist in dem Titel, ne? Und man hetzt da auch so durch. Man hat auch gar nicht großartig Zeit, das irgendwie zu genießen, weil halt dieser Timer so runtertickt. Also im Gegensatz zum originalen Survivor war das schon, also für mich eine Umstellung, dass das wirklich ein ehrliches Arcade-Spiel ist, was auch wie ein Arcade-Spiel betrachtet werden will und was dann vor allem dann auch mit der GunCon gespielt am Röhrenfernseher sich dann auch so richtig entfaltet und dich dann auch in diesen Sog reinzieht, wenn du es zulässt. Also diese Hatz und diese Jagd nach dem perfekten Punktestand, dem perfekten Durchgang, nur die Pistolen verwenden, kein Gegentreffer erhalten, super 10.000 Bonuspunkte hier, 10.000 Bonuspunkte da, S-Rang in jedem Level und so, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang fand ich es irritiert und nach so ein, zwei Durchgängen hatte mich das so ein bisschen an den Eiern, bin ich ehrlich.
Ich meine, die Länge hast du ja schon angesprochen, das ist ja für gerade Arcade-Spiele allgemein und dann eben auch ein Lightgun-Shooter relativ normal. Für den Home-Release werden wir nachher noch drüber sprechen, gibt es ja noch zusätzliche Modi, ja. Wie gut die dann geschafft haben, mit den Mechaniken was Interessantes da draus zu machen, werden wir dann sehen. Aber für das Grundkonzept erst einmal finde ich ja nicht verkehrt, vor allem, weil sie hier auch versuchen, im Gegensatz zu Gun Survivor 1, was ja für die Heimkonsole gemacht wurde und dementsprechend sich mehr Zeit lassen konnte. Wir hatten in der Episode drüber gesprochen, du hattest es eben auch schon mal gesagt. Da gibt es gewisse Entscheidungen, die du treffen kannst. Da haben sie versucht, dieses Drei-Wege- oder verschiedene Wegesystem, was du auch aus anderen Lightgun-Spielen hast, ne, beispielsweise House of the Dead, das in dieses System zu fügen, dass du dann einen Schlüssel bekommst, der für drei Türen geöffnet werden kann und sobald du dich für eine entscheidest, dann bist du in diesem Pfad drin, dann bist du da drin gelockt und kannst dann wieder erkunden, findest kleine Rätselteile, fügst das Item irgendwo ein. Das ist so eine sehr kompakte Mini-Version der klassischen Resident Evil-Erfahrung.
Ja.
Das funktioniert natürlich nicht, wenn du jetzt in der Arcade-Halle bist und da 5000 Dinge um dich herum blinken und du versuchst hier schnell die Leute durchzujagen und gerade auch der erste Level und der Anfang von diesen Spielen, der soll eigentlich immer sofort losgehen und sofort starten. Und das heißt, was dann hier passiert ist, du kriegst am Anfang immer eine, ich will nicht wirklich sagen 3D-Karte, also es ist die 2D-Map, einfach flach, aber in so einer 3D-Ansicht, dass dann einfach nur die 2D-Ebene in so einem 3D-Raum gezeigt wird und darüber sieht man, hier startet ihr als Figur, da ist ein Schlüssel, den müsst ihr holen und dann müsst ihr mit dem Schlüssel zu diesem Ausgang hin. Und das ist auch eigentlich immer das Ziel. Also teilweise ist es dann beispielsweise im dritten Level musst du erst zwei Schlüssel finden, um danach zum Ausgang gehen zu können. Aber das Spiel zeigt dir zum Anfang der Mission immer das komplette Level-Layout mit der Karte, wo du lang gehen musst und wo das Ende ist. Aber es ist jetzt nicht in dem Sinne linear, dass du nur von, okay, hier ist der eine Raum und der führt nur zu diesem nächsten Raum und der führt wiederum nur zu diesem nächsten Raum, sondern es bedient sich an dem originalen Level-Layout, also wie nachher gegen Ende habe ich ja schon gesagt, die Stages zusammengefügt werden, ergibt keinen Sinn, weil du nicht mehr irgendwie in die Arktis fliegen musst, sondern dieses geheime, der Geheimraum und dieses Nachbauten von Resident Evil, das wird einfach so zusammengepresst alles.
Ja.
Aber die Gebiete selber versuchen sie möglichst nachzuempfinden und auch mit den Sackgassen. Das heißt, wenn du in dem Trainingsgebiet bist, im zweiten Level, dann kannst du auch zu diesem Wasserbecken gehen, weißt du, wo dann auch diese Sauna steht und
ja,
die Dreamcast-Version damals ihre tolle Wasserphysik eben zeigen konnte. Und da gehst du nur hin, um einen Bonusgegenstand zu finden. Da ist nichts, was du für das Schaffen der Mission brauchst. Und für dich ist es wirklich nur als Spieler, oh, da gibt es ein paar mehr Items, die ich holen kann. Da gibt es beispielsweise Munition für andere Waffen, die ich holen kann. Du kannst ja auch dann jederzeit zwischen den Waffen eben wechseln. Du hast eine Pistole, die unendlich Munition hat. Bei Steve sind es ja die coolen, goldenen Dual-Akimbo-Style-Pistolen.
Natürlich, sein Traum wird wahr. Er hat endlich die goldenen Lugas.
mit unendlich mit unendlich Munition. Und den Rest findest du dann. Und dann kannst du aber wieder zu den anderen Waffen zurückwechseln, um dir beispielsweise für bestimmte Situationen oder bestimmte Gegner auch eine bestimmte Waffe aufsparen zu können. Aber du selber musst das dann eben gucken. Und für das Ranking ist es beispielsweise dann relevant, weil du mehr Zombies töten kannst. Oder du kannst auch in der PlayStation 2 Version, hier gibt es wieder Lore Drops, ne, wie das ja auch früher der Fall war. Wir hatten das ja schon in der N64 Version von Resident Evil 2 besprochen, in einer der Bonusausgaben. Da gab es ja nochmal zusätzliche Reports, die geschrieben wurden, die du finden kannst, die auch exklusiv in dieser Version sind und die aber im Kanon der Serie existieren sollen. Das ist kein Zusatz, also es ist Zusatzmaterial, aber es ist kanonisches Zusatzmaterial. Das Seltsame ist, sie haben das hier in Code Veronica, also Gun Survivor 2, auch gemacht. Du kannst jetzt in den Leveln hier und da die Edelsteine finden, die dann aussehen. Du hast zum Beispiel den roten und den blauen Edelstein aus Resident Evil 1. Und wenn du die findest und bis zum Levelende bringst, dann schaltest du einen von diesen 5 Hidden Reports frei, die du dir dann angucken kannst in einem separaten Menü. Das Ulkige daran ist halt nur, dass es in so einem Spiel verpackt ist und dann auch in einem Spiel, was gar nicht Kanon sein kann. Erneut, Nemesis verfolgt einen. Der hat es irgendwie auf Rockford Island geschafft und läuft einem hinterher. Und das ist aber so, man sieht, wie sie versucht haben, das dann zu erweitern und da was anderes draus zu machen. Und eben auch anstatt jetzt ein klassisches Lightgun-Spiel in der Arcade, das trägt dich automatisch. Du hast vielleicht nur mal so Spiele wie ein Time Crisis, wo du hinter die Deckung oder aus der Deckung gehen kannst. Richtig. Aber normalerweise, das Spiel treibt dich voran, zeigt dir hier und dann kannst du vielleicht mit der Waffe auch mal nach links und rechts, dass du den, ich will nicht sagen den Bildschirm drehst, aber dass du in den Bildschirm in eine Position ziehst, wo du weiter nach rechts guckst oder wo du eben weiter nach links guckst. Und das war beispielsweise bei Time Crisis 4 der Fall. Da hattest du verschiedene Kameraeinstellungen, zwischen denen du wechseln konntest. Mhm. Aber das Spiel fügt dich von Punkt zu Punkt und hier versuchen sie diese Erkundung in Anführungszeichen mit reinzubringen, aber durch den Timer wird es dann auch relevant zu überlegen, oh, folge ich jetzt dem normalen Weg oder auch laufe ich an Gegnern vorbei? Das ist, du kannst hier im Gegensatz zu vielen anderen Lightgun-Spielen, du kannst an Feinden vorbeilaufen.
Absolut, das ist eine valide Taktik, genau wie im ersten Survivor.
Ja, das geht hier und das ist auch teilweise hilfreich, weil du siehst permanent diesen Timer, der abläuft und wenn Nemesis auftaucht und Nemesis dich kriegt, dann war's das. Wie gesagt, der schlägt dich mit einem Schlag tot und dann game fucking over, wieder zurück an den Start. In der Arcade-Version dann natürlich bisschen Münzgeld einwerfen. In der Konsolenfassung haben sie das so gemacht, wie das auch sehr viele andere Arcade-Portierungen von Heimkonsolen-Versionen machen, dass du mit erhöhter Spielzeit mehr und mehr Continues freischaltest. Du hast am Anfang, wenn du die PS2-Version startest, 3 Continues zur Verfügung.
Das ist so ein absurdes System.
Und wenn du dann, ich glaube, 2 Stunden gespielt hast, dann kriegst du 6. Und wenn du 4 Stunden gespielt hast, dann kriegst du 9. Und wenn du 6 oder 8 Stunden gespielt hast, dann kriegst du irgendwann unendlich Continues. Und du kannst dir dann zusätzlich auch noch die Schwierigkeitsgrade einstellen. Das ist ja auch eine Sache bei den Arcade-Automaten. Da sind immer so Schalter an den Boards gewesen oder sind sie immer noch. Und in der Anleitung für die Betreiber von der Arcade steht dann drin, wie du die Schwierigkeitsgrade einstellen kannst. Also da beziehungsweise auch Parameter, wie viel Leben die Leute haben, ab wie viel Punkten du einen Continue beispielsweise bekommst. Und den ganzen Kram kannst du hier einfach frei einschalten. Auch kannst du ein- und ausschalten, ob du einen Koop-Partner hast, weil selbst im Singleplayer kannst du dann, also das ist eigentlich so die normale Einstellung, dass wenn du Claire nimmst, dann läuft halt Steve mit dir rum. Und wenn du Steve spielst, dann läuft eben Claire die ganze Zeit noch mit dir rum. Und wenn du das Spiel durchspielst, dann kannst du dir bessere Versionen von diesen Leuten freischalten, dass die auch aufleveln und dann nicht sofort umgebumst werden oder tatsächlich sich auch halbwegs gut verhalten. Aber so gibt es dann, du kannst den Timer hochstellen zum Beispiel von der Zeit, dass es einfacher ist für dich zu erkunden oder rumzulaufen. Und du kannst den Schwierigkeitsgrad von, ich glaube, es gibt 5 Einstellungen, ich glaube von very easy bis zu very hard ist es, glaube ich. Mhm. Und dadurch kann man das so ein bisschen variieren. Das sind so diese Sachen, die immer versucht wird, in der Heimportierung zu machen. Aber der reine Arcade-Modus, der ändert sich nicht wirklich. Also da läufst du eben durch und versuchst dann mit den Unlocks, die du freigeschaltet hast oder so, dann bessere Rankings zu bekommen, beziehungsweise die beste Punktzahl zu erreichen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich das in diesem Spiel nicht so wirklich interessant finde, weil es ja, lauf durch alle Räume, sammel alles ein, schieß alle Gegner tot und im besten Fall machst du es ohne getroffen zu werden und nur mit der Handgun. Da gibt's noch es gibt noch einen Handgun-Only-Bonus, den zu holen. Aber es ist jetzt kein wirkliches interessantes Scoring-System, was sie da eingebaut haben. Zumal du, wenn du es in der Arcade spielst und eben auch in der PS2-Fassung mit Controller, du kannst nicht auf die Gegner zielen. Du kannst nur deinen Charakter nach links und rechts drehen, aber zum Beispiel oben und unten macht das Spiel automatisch und du machst auch immer Bodyshots. Das ist, also deswegen, wir haben das ja auch beide mit Lightgun versucht zu spielen.
Versucht ist ein gutes Wort.
Das ist, ja, deswegen, da wollte ich dir dann auch mal so rübergehen. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gesprochen, über die Erfahrung. Aber es ist alleine dadurch ein sehr anderes Spiel, das mit Lightgun zu spielen und mit Controller. Weil ja, wir hatten das beim ersten Teil auch schon. Aber du hattest beim ersten Teil, bist du in den Zielen-Modus gegangen und hast dann dein Fadenkreuz eben mit dem Digipad bedient. Das hast du jetzt nicht mehr. Du bedienst mit dem Controller, nur steuerst du dich in dem dreidimensionalen Raum aus der Ego-Perspektive her und zielen selber ist aber nur nach links und rechts, quasi ein bisschen wie so Doom, ne? Wo du auch nur, du hast keine vertikale Ebene zum Zielen, sondern es geht nur auf der horizontalen Ebene und wenn das dann in dem Feuer ist, dann wirst du es eben schon treffen. Aber deswegen hast du auch keine Headshots oder sowas in dem Spiel.
Richtig, und gedreht wird sich tatsächlich dann auf der horizontalen Ebene, zumindest mit der Controllersteuerung, über die L1 und R1-Taste. das ist wild archaisch, muss man wirklich sagen, aber man kommt da doch ganz gut rein. Und ich muss auch dazu sagen, dass das Kontrollschema mit einem klassischen PlayStation 2-Pad relativ gut funktioniert, weil das, was das Spiel von dir abverlangt, auch an Reaktionsgeschwindigkeit. Im Vorgespräch hatten Björn und ich auch schon über eine Besonderheit des PlayStation 2-Pads gesprochen, über welches wir jetzt natürlich auch nochmal reden werden. Und zwar, wer das nicht weiß oder vielleicht noch nie einen PlayStation 2 Controller in der Hand hatte, der hatte eine sehr besondere Funktion, die Sony selbst auch so nie wieder, ich sag mal, kopiert oder wieder eingefügt hat. Denn es ist so, dass das ganze PlayStation 2 Pad alle Tasten bis auf Start und Select eigentlich drucksensitiv sind. Also die haben sowohl einen analogen als auch einen digitalen Input im weitesten Sinne, weil das kein klassisches Board ist, sondern so eine Membran. Und je stärker du den Knopf drückst, desto stärker wird dieser Druck auch registriert vom Controller und das betrifft sowohl die klassischen Face-Buttons wie X-Kreis, Dreieck und Co. als auch die Schultertasten und tatsächlich, was Björn erst nach so zwei, drei Durchgängen aufgefallen ist, ist, dass man sich über stärkeres Drücken der Schultertasten schneller drehen kann. Also die normale Drehung ist wirklich müßig und ist fast von ihrer Geschwindigkeit schon so wie beim ersten Survivor 1, aber mit starkem Drücken kann man da eben auch sozusagen sprichwörtlich nachhelfen, was man ja sowieso auch macht, wenn man so verkrampft am Pad, ne, oder ganz schnell ich finde das auch so eine schöne Umsetzung von diesem, man kennt das ja, man drückt den X-Knopf ganz stark rein, weil man will, dass die Aktion gelingt oder presst den Knopf irgendwie noch härter als sonst und das hat tatsächlich in dem ein oder anderen PlayStation 2 Spiel durchaus auch nativ eine Implementierung. Die Metal Gear Solid Spiele waren natürlich immer ganz vorne mit dabei von Kojima und Co., aber es gibt wirklich einige Titel, die davon wirklich Nutzen machen, von dieser Eigenheit des PlayStation 2 Pads. Und dementsprechend fand ich die durchaus angenehmer als im ersten Survivor, weil sie ja wieder so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen moderner ist. Und das ganze Spiel ist auch viel, viel flotter. Die Gegner sind viel, viel aggressiver. Das Schießen geht sehr viel schneller von der Hand. Der Waffenwechsel ist auch ein bisschen schneller. Und alles in allem wirkt das alles durchaus, ne, den Arcade-Wurzeln entsprechend wie ein Arcade-Titel. Und das vermittelt das auch zu jeder Zeit. Auch wenn es dann so Besonderheiten hat, wie mit diesen freischaltbaren Reports, die ja wirklich auch noch mal so 5 Allure-Einträge sind, die du dann eben übers Spielen des Arcade-Modus freischalten kannst. Da musst du auch gewisse Bedingungen erfüllen. Man findet nämlich auch die klassische Schreibmaschine, die man auch aus den Resident Evil-Spielen kennt. Die sagen einem immer ein Wort. Und wenn man das zusammensetzt, dann wird da sozusagen auch enthüllt, wie man den Secret Boss sozusagen freischaltet, obwohl das eigentlich schon völlig auf der Hand liegt. Also bis dahin ist man da, glaube ich, selber auch schon drauf gekommen, wie man das eventuell freischalten kann. Kommen wir dann gleich noch dazu. Aber ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten. Und das spielt sich so weg, also für mich auch, auch mit dem normalen Gamepad, hatte ich da eine echt gute Zeit und habe da nie irgendwie großartig Probleme mit gehabt. Je nachdem, wie ich mir den Schwierigkeitsgrad eingestellt habe, bin ich natürlich mal eher oder weniger schnell aus den Latschen gekippt. Aber allein schon, du hast es gerade eben schon erwähnt, diese Idee, dass das Spiel dich belohnt durch Spielzeit, also diese Erhöhung über die mehr Continues, die schaltest du frei, wenn deine insgesamte Spielzeit mehr als 2, 4 oder 12 Stunden ist, wie das Spiele eben damals so gemacht haben in einer gewissen Art und Weise. Man kennt das vielleicht auch noch aus Kampfspielen, ne? Und auch Super Smash Bros. Reihe ist ja dafür bekannt, dass sie manche Sachen an so eine globale Spielzeit knüpfen, dass dann eben gewisse Sachen erst passieren oder neue Kämpfer freigeschaltet werden. So ist das hier auch. Und du merkst auch, dass der Titel ganz klar auf dieses immer wieder und noch mal eine Runde ausgelegt ist und da ganz klar diesen Nerv treffen soll, was ich eben vorhin auch schon gesagt habe, dieses Arcadige. Dass, wenn das einen Nerv trifft, dann können da Leute, glaube ich, sehr viel Spaß und Zeit verbringen und wieder andere spielen vielleicht einmal diese Kampagne durch und sagen, ja, da hatte ich jetzt 25 Minuten meinen Spaß, jetzt brauche ich das nie mehr wieder in meinem Leben. Das ist ja schon irgendwie verständlich, dass das auch vielleicht nie so einen richtigen Nerv getroffen hat bei dem einen oder anderen da draußen. Und dementsprechend auch, dass man einen Metascore hat bis heute. wir können gerne mal das Ganze zusammenfassen, was denn Survivor in seiner Story kurz abreißt, um es so witzig wie möglich zusammenzufassen. In dieser Shepsen-Nacherzählung von Resident Evil Survivor begibt es sich folgendermaßen. Steve überlebt. Chris taucht gar nicht erst auf, Alexia ist wirklich Alexia, Wesker ist auch nirgendwo zu sehen und Nemesis ist der finale Endboss dieses Spiels.
Ja, nach dem Tyrant dann eben auch noch. Also du hast den Tyrant-Kampf, der so ein bisschen auch abläuft wie beim ersten. Also der Stimmt. scheint irgendwie dasselbe Moveset zu haben und du bist ja Ähnlich. Auch wieder so an dem an diesem Flugpad da. Und dann, ich dachte am Ende zuerst, oh, zweite Phase, weil du überballerst dem die ganze Lebensleiste weg und auf einmal kommst du eine neue Lebensleiste und hast einfach wirklich Nemesis da. Und das ist halt so geil, weil keine von den Figuren aus Code Veronica haben auch nur irgendetwas mit Nemesis zu tun. Nein. Weil es ist ja, also selbst wenn wir sagen, oh ja, Chris ist ja eigentlich irgendwie auch noch mal bei Code Veronica dabei und du kannst ihn für einen Zusatzmodus auch freischalten,
ja.
aber nicht eben in dieser Kampagne. Und Nemesis ist ja auf Stars-Mitglieder ausgelegt. Also außer Stars-Mitglieder haben alle eine gleiche, ähnliche Genetik und deswegen geht dann auch Nemesis auf Claire als die Schwester von Chris irgendwie zu. Gibt es absolut keinen fucking Grund, warum der in irgendeiner Form auf Claire und Steve gehen sollte. Es ist so geil einfach.
Es ist wirklich so herrlich. Dieses Spiel ist, es ist auch so ungeniert dabei in seiner Inszenierung. Macht das einfach. Das ist einfach so, wen könnten wir da als Druckmittel nutzen? Welchen Gegner? Wer bricht in den normalen Level einfach durch die Decke, wenn der Timer runterkommt? Nemesis! Ja klar. Ich finde das so schön, dass sie das einfach machen und du findest dann am Ende auch die Line Gun, mit der du ja eigentlich Alexia im normalen Code Veronica am Ende aus den Latschen bläst, ne, diesen komischen Raketenwerfer, der so ein Plasma verschießt. Und damit schießt du dann Nemesis einfach 25 Mal ins Gesicht, bis er umkippt. Der hat zwar auch einen Raketenwerfer, ist aber auch super leicht. Also ich fand ihn definitiv leichter als den Tyrant davor, sozusagen. Und es ist so herrlich. Und auch die Endsequenz ändert sich dadurch nicht. Du steigst in den Kampf gegen Nemesis ein, wenn du in jedem Level einen der Juwele findest. Und die Level bauen ja auch aufeinander auf. Das heißt, du spielst alle 5 Level am Stück und kannst da auch so ein bisschen hantieren. Das heißt, du nimmst auch die Gegenstände oder die Munition, die du gerade hast, oder auch den Energiestand sozusagen und auch die Continues von einem Level ins nächste mit. Das heißt, auch da, je nach Schwierigkeitsgrad, musst du da mal mehr oder weniger gut haushalten oder planen. Aber so grundsätzlich ist es sogar dieselbe Todesanimation. Also selbst dafür hat es mal nicht mal mehr gereicht. Der stirbt genauso wie der Tyrant vor ihm. Es blitzt irgendwas im Hintergrund und dann kippt er einfach so dumm nach hinten um. Dann explodiert noch was, es fällt was auf ihn drauf und dann war's das. Und dann steigen Steve und Claire in besagten Jet, den Claire normalerweise mit ihrem Bruder Chris nutzt, um von der Basis zu entkommen. Und dann war's das und dann laufen die Credits. Und ich habe wirklich, nach meinem ersten Durchgang, habe ich wirklich schallend gelacht, weil ich nicht fassen konnte, in was für einer Geschwindigkeit ich hier gerade so einen absurden Scheiß erlebt habe mit diesen Charakteren, die ich, wie gesagt, durch mein vieles Spielen von Code Veronica so sehr lieb gewonnen habe. Es ist einfach herrlich. Ich finde das so ungeniert geil. Auch wie Steve am Ende dieses Tor aufschießt, wie sie ihn hier so unfassbar cool inszenieren. Das, also jeder Steve-Hater, der muss hier schäumen vor Wut, wenn er das Spiel und die Cutscenes sieht.
Ja, vor allem, ne, wie wir es schon gesagt haben, du hörst ihn eben nicht, weil die einfach nur...
Stimmt.
Die haben da keine Zeit mehr gehabt nochmal oder vielleicht auch keine Möglichkeit mehr gehabt, die originalen Synchronsprecher,
ich glaub, es war
die 2 Jahre später nochmal in die in die Booth irgendwie reinzuholen. Also siehst du nur die Untertitel von dem, was sie sagen, was selbst für so Lightgun-Arcade-Spiele sehr ungewöhnlich ist, weil du hast in House of the Dead, das ist ja eine der legendärsten, beschissensten Vertonungen aller Zeiten, also vor allem der zweite House of the Dead Teil.
Die ist großartig.
Ja, ja, und auch Time Crisis hatte immer die Vertonung. Und das ist dann auch wieder so seltsam, dass das hier zu sehen. Es wirkt teilweise, ich weiß nicht, ob du diese teilweise Korea oder China exklusiven Arcade-Automaten von so PC-Spielen kennst. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Half-Life 2 Arcade-Automaten, der, glaube ich, nur in Korea oder China irgendwie so rausgekommen ist. Und daran erinnert mich das. Einfach noch so, wir versuchen das jetzt krampfhafter irgendwie hinzukriegen, aber wir haben jetzt auch nicht mehr die nötigen oder so alle Mittelchen dafür und bauen uns da irgendwas zusammen. Und so wirkt es dann eben teilweise auf mich. Und die Ideen oder beziehungsweise die Designentscheidungen, die man auch dementsprechend dann trifft, weil du gesagt hast, okay, wir wollen uns hier frei bewegen, weil Gun Survivor 1 vielleicht, oder wir wollen, dass das mehr wie klassisches Resident Evil anfühlt, ne, weil später haben sie irgendwann auch gesagt, ja, okay, wir machen jetzt einen ganz klassischen Lightgun-Shooter, zumindest dann eben für Wii und später noch für PS3 bei den Umbrella Chronicles und Darkseid Chronicles Titeln, wo du ja automatisiert durchläufst. Aber ich nehme mal an, dass sie hier versucht haben, dass das mehr wie den ersten Teil oder dann eben auch die Resident Evil-Spiele anfühlen zu lassen, und haben sich dann aus irgendeinem Grund dafür entschieden, okay, wir machen jetzt aber kein Standard-Lightgun-Spiel raus, weil auch bei dem Arcade-Automaten ist es ja so, du hast so einen riesigen Standfuß vor dir, auf dem die Waffe montiert ist. Und das hast du auch bei Lightgun-Shootern, die größere Waffen benutzen. Wenn du zum Beispiel so ein Geschütz hast, oder ich glaube, es gibt auch so ein Rambo Lightgun-Spiel, wo du, ne, wie so dieses, das fette Ding, was er nachher trägt, und dann das, dieser Munitionsgürtel darunter hängt. Oder auch so ein Terminator-Automaten. Das sind dann wirklich so Geschütze, und die sind dann auf einem Tower fest. Und hier bei dem Arcade-Automaten sieht das so lustig aus, weil die Größe von der Waffe nicht viel mehr ist als die klassischen Namco Lightgun-Waffen, ne? Also wie bei Point Blank oder eben auch bei Time Crisis. Nur, dass vorne noch so ein weiteres Rohr dran ist, richtig, was so ein bisschen das aussehen lässt wie so ein Silencer. Und das Ganze ist dann stationiert wie so ein PC-Joystick. Und dann hältst du das eben mit den beiden Händen fest. Und du musst, um dich zu bewegen, musst du die Waffe nach vorne drücken. Um dich nach hinten zu bewegen, musst du die Waffe nach hinten ziehen. Mhm. Und wenn du dich dann nach links und rechts drehen willst, dann musst du auch die Waffe nach links und rechts drehen. Das heißt, du bewegst dich durch das nicht irgendwie Tasten drücken, sondern indem du wirklich physikalisch diese Waffe bedienst. Das heißt, die ist weniger eine Lightgun und mehr eine klassische Bewegungssteuerungseinheit, was das super seltsam wirken lässt. Und deswegen, ehrlich gesagt, auch die DualShock 2 Variante eher an die Lightgun, also an die Arcade-Version drankommt, als die tatsächliche Lightgun-Version, was ich super, super interessant finde. Und sie haben sich dann auch ein anderes System ausgedacht, um den Gegnern kritischen Schaden zuzufügen.
Richtig, das finde ich eigentlich ganz cool.
Weil da ist es ja auch so bei normalen Lightgun-Spielen, du kannst ja, du gehst ja auf Trefferzonen. Ne, dass wenn du bei House of the Dead den Zombies den Kopf oder so wegfetzt, dann macht das mehr Schaden und die werden dadurch eben auch ein bisschen mehr gestaggert. Und auch bei anderen Titeln, du hast meistens irgendwie so kritische Trefferbereiche, die dadurch belohnt werden, dass es kleinere Ziele sind, die du treffen musst. Ne? Eben meistens den Kopf oder gewisse Sachen, oder dass dann auch bei einem Time Crisis Leute ab und zu so Raketen auf dich schießen und den musst du entweder ausweichen oder kannst dann eben auch da drauf schießen. Das sind dann eben kleinere Geschosse oder eben auch so die Äxte, die geworfen werden bei einem House of the Dead 2. Mhm. Und hier ist es dann aber so, dass es eine Art Kontersystem gibt. Also du bewegst dich auf den Gegner zu oder der Gegner bewegt sich auf dich zu, und bei bestimmten Manövern, bei bestimmten Aktionen oder teilweise auch ehrlich gesagt random nur so, wenn du nah genug an einem Zombie dran bist, dann blinkt an dem Lauf deiner Waffe oder an den, wenn du auch so Dual Pistols benutzt, an beiden, dann hast du da so einen kurzen Flash, du hast so ein kurzes Aufploppen, was ich am Anfang nicht mal mitbekommen habe. Ich musste das auch erstmal nachlesen, wie das funktioniert. Aber dass, wenn du die Feuertaste drückst, während das aufblitzt, was halt wirklich für so einen kurzen Moment ist, das heißt, da muss man auch mit erhöhtem Spielen ein Gefühl für entwickeln, dass es nicht so reaktionär ist, blinkt und du drückst, sondern du musst quasi erfühlen, so erahnen.
Das ist richtig, du musst dir selber ein Timing auch pro Attacke und pro Gegner schaffen, ja, ist richtig.
Und dann machst du einen kritischen Treffer und das ist nicht so, dass du den Gegner stunst, du killst ihn. Und das ist unabhängig von der Waffe. Und deswegen ist es auch möglich, das Spiel nur mit den Handguns durchzuspielen. Den einzigen, bei denen das nicht funktioniert, sind die Bosse. Also die haben zwar auch, glaube ich, kritische Treffer, aber die kannst du damit nicht dann one-hitten, was ja auch logisch ist, aber bei denen hast du auch meistens, du hast mehr Platz, um dich dann um die rum zu bewegen mit Circle Strafing und kannst denen dann ausweichen. Also ich habe auch online Videos gefunden, wo Leute das Spiel No-Hit, also No-Damage, dann einen kompletten Run eben machen und durch alle Räume durchgehen. Das geht tatsächlich dadurch, aber es ist eine sehr andere Art und Weise, mit einem solchen Lightgun-Spiel oder Arcade-Titel zu interagieren, weil ich das auch aus dem Genre halt wirklich gar nicht kenne in dieser Form, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fällt mir kein vergleichbarer Titel ein.
Nee, weil das halt auch irgendwie eine Mechanik ist, mit der du dann auch mit einer Selbstverständlichkeit sehr proaktiv in die Kämpfe reingehen kannst. Also ein normaler Ego-Shooter, also wenn wir es jetzt auch mal bei dem Gleichnis bleiben wie Doom, ne, wo du ja viel Strafing machst und dann auch, wenn wir ein ähnliches Steuerungsschema haben, auch jetzt beim Doom 2, wo du dich eigentlich die ganze Zeit immer nur seitwärts gehend oder nach hinten und die Gegner rumkreist und sie dann so lange auseinander nimmst, um so wenig Schaden wie möglich selber zu fressen, ne? Klar kannst du auch Vollgas reinrennen, aber die attraktivere Variante ist halt Circus Strafing in der Regel. Und bei Guns Survivor 2 kannst du einfach sprichwörtlich in die Gegner reinrennen, also auch in so einen Hund oder in so einen Licker, scheißegal, wenn du dieses Timing drauf hast und dich darauf verlässt und die aktiv die Angriffe ja auch so ein Stück weit baitest, weil das ist immer so ein bisschen, je näher du rangehst und kurz bevor der Gegner seinen eigentlichen Angriff auf dich durchführen würde, kommt dieser kurze Moment, wo das dann so aufblinkt und dann gibt's auch eine akustische Untermalung und dann bam, kannst du den wegputzen. Das ist eigentlich richtig geil. Das war auch der Grund, weswegen ich mich dann immer und immer wieder auch zu einem neuen Durchgang habe hinreißen lassen und habe das dann auch so ein Stück weit für mich ausgetestet. Wie ist das Timing bei Zombies? Wie ist das Timing bei Licker? Bei dem einen oder anderen nervigen Gegner habe ich dann auch versucht rauszufinden. Die Bandersnatcher sind hier richtige Arschlöcher in dem Titel. Muss ich wirklich sagen, die sind sehr anstrengend.
Das sind die blödsten Ficker überhaupt, weil es bei denen, bei allen anderen Gegnern kannst du notfalls eben noch versuchen, nah in die reinzugehen, um dann diese Criticals zu triggern. Und die Ficker, die machen eben dieselbe Scheiße wie immer Hauptspiel
und versuchen
dich von 500 Kilometer Entfernung zu packen, als wären sie die Intro-Sequenz aus Virtual Insanity. Also das ist wirklich, ich hasse die so sehr.
Ja, die sind wirklich anstrengend und vor allem die hauen auch zu wie ein Truck.
Und die Leute, die sich dann noch in die Luft sprengen mit ihren Granaten, die Zombies.
Ach, mit denen hatte ich eigentlich keine Probleme.
Die sind spannend. Auch, weil ich das immer wieder vergesse. Weil ich dann immer wieder so, oh, da ist ein Zombie. Und dann so, oh nein, das ist ein Granatenficker. Ich hätte eher auf die Magnum oder so wechseln sollen, damit du aus der Entfernung die killst und dann triggern die automatisch bei Tod das Granatending. Weil ich dann immer nah an die reingehe oder versuche Critical zu machen, explodiert das und dann wird mir Lebensenergie abgezogen.
Genau, das ist nämlich dann, wo der ein oder andere Kniff dann auch so drin ist, dass du nicht komplett stur durchrennen kannst und alles wegcrittest. Also da haben sie sich schon das ein oder andere einfallen lassen. Aber du hast ja schon gesagt, es ist trotz dieser Mechanik nicht so wirklich anspruchsvoll. Es erinnerte mich in ganz vielen Teilbereichen auch wirklich an sowas wie Umbrella oder Darkseid Chronicles, wo du ja auch bei Darkseid Chronicles auf der Wii eben auch, da werden wir auch noch drüber reden, freue ich mich sehr drauf, wenn wir das dann spielen, da eben entsprechend auch mit zwei Figuren immer rumläufst, hast dann auch so eine Kampagne und du hast so immer dieses Gemeinsamkeitsgefühl. In den Cutscenes sind die auch immer irgendwie beide da und dann halt auch diese starke Fokus auf diese Crits, die du dann eben hier ja durch dieses timing-basierte, fast schon Kontersystem auslöst. Also es ist ganz faszinierend und wie ich schon sagte, sie schlagen sich da so eine ganz eigene Kerbe. Sie sind weder Fisch noch Fleisch, das ist nicht so richtig Ego-Shooter. In dem Spiel ist es definitiv auch kein klassisches Arcade-Rail-Shooter-Spiel im weitesten Sinne und sie versuchen hier so ihr ganz eigenes Süppchen zu kochen mit diesem Spiel auf dem Rücken eben der Code Veronica-Titel. Oder des Code Veronica-Titels, was auch spannend war, dass sie haben das auch, glaube ich, auch einfach so aus einer Idee heraus, die alles, was da war, genommen und dann einfach unter diesem Code Veronica-Mantel zusammengesetzt, ob es Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ich meine, wir werden hier nicht nach einer Begründung suchen, warum Nemesis hier auftaucht. So sehr Lore-Schwein und Hund kann man gar nicht sein, um das irgendwie zu begründen. Er ist einfach da, weil er da ist und weil es fun ist. Oder eine entsprechende Mechanik eben eigentlich repräsentiert und dann noch einen unterwältigenden Endboss-Kampf. Aber das ist so ein Quatsch. Von vorne bis hinten ist dieses Spiel herrlicher, ungenierter Action-Schlauch-Quatsch. Und nach diesem Arcade-Mode hört das ja nicht auf. So, also man hat das, man spielt das vielleicht 2-3 Mal durch. Und dann gibt's noch weitere Modi, in denen der Titel dann versucht, noch so ein bisschen Variation reinzubringen. Sagen wir es mal so. Es gibt dann noch einen Spielmodus, der nennt sich Dungeon Mode. Der ist so ein bisschen wie ein Dungeon Crawler, aber nicht mit randomisierten Leveln, sondern dann eher mit missionsbasierten Leveln, wo man dann auch ganz schnell so einen Abfall in der Qualität der Architektur und der eigentlichen Levelgestaltung merkt, weil sie da eben, ich sag mal, eher mit so Standard-Assets gearbeitet haben, um dir eher so ein Labyrinth zu basteln und dann wirklich so eine missionsbasierte Struktur, wo du auch von Anfang an einen Timer hast, der eine halbe Stunde läuft. Du gehst da auch mit wesentlich mehr Munition rein und kannst dann auch verschiedene Spielfiguren noch auswählen und dir dann auch so ein kleines Arsenal zusammenklicken mit verschiedenen Waffen, die du auch innerhalb und für diesen Modus freischalten kannst. Und da merkt man auch schon, okay, da haben sie irgendwie versucht, noch irgendwas zusammenzumanschen. Das ist auch nicht so richtig interessant, das ist auch nicht so richtig deep. Und das Ziel ist irgendwie immer, sich zu verlaufen und dann per Trial and Error, diesmal ohne Map, seinen eigenen Orientierungssinn auf die Probe zu stellen und dann entweder hier auch wieder Diamanten zu suchen oder eben bis zum Ende zu kommen und einen Boss von der Karte zu putzen. Alles in allem auch dann nur dafür, um noch weitere Figuren freizuschalten, wie eben Rodrigo, dem Mann, dem man im normalen Resident Evil Code Veronica diese Medizin bringt, damit er nicht verblutet. Also der ist hier auch mit dabei, genauso wie Chris Redfield, den man dann auch für diesen Modus freischalten kann und dann eben auch noch entsprechende weitere Zusatzmodi, wo ich sage, das artet dann eigentlich eher in Quatsch aus, wenn man dann in Leveln auf Kakerlaken schießt.
Das ist dann auch der was? Was hast du gegen den Roach versus Mode? Das ist also, nur um das mal zu erklären, du hast auch in diesem Dungeon-Mode zwischendurch mal einen Raum, der durchsetzt ist von Kakerlaken.
Richtig, und man denkt sich dabei wo nichts.
Du so ein, das ist dafür da, dass du so ein bisschen easy Punkte farmen kannst zwischendurch, dass du einfach auf die Wände schießt, auf die Kakerlaken. Und wenn du den ersten Level, also es gibt ja insgesamt diese 3 Stages, und wenn du dir das erste gemacht hast, eine Mission davon, dann schaltest du diesen Versus-Roach-Modus frei oder Roach-Versus-Modus. Und das sind 5 Level, die aus jeweils einem Raum bestehen, wo, weiß ich nicht, 40, 50 Kakerlaken oder so, ich glaube, das, was einfach von der PlayStation 2 problemlos so dargestellt werden konnte, ja. Die krabbeln überall entlang und du kannst vollkommen frei, also ich glaube, das Einzige, was nicht geht, ist die Panzerfaust, die du auswählen kannst, oder die hat zumindest keine unendliche Munition, aber alle anderen Waffen, die du auswählen kannst für diesen Modus, haben unendliche Munition und du kannst dich dann theoretisch auch mit diesem Lion-Launcher-Ding, wie das Teil da nochmal heißt, irgendwie hinsetzen und einfach nur auf die Wand spammen, alles explodiert permanent und dann kriegst du 200 Milliarden Punkte, weil dein Combo-Counter permanent hochgeht und je höher dein Combo-Counter geht, desto mehr Punkte kriegst du für einen Kill. So am Anfang sind das, keine Ahnung, 400 Punkte und am Ende, wenn du so alle 70, 80 von denen in 2 Minuten da weggeschossen hast oder weniger teilweise sogar, dann kriegst du für den letzten Kill irgendwie so 400.000 oder sowas. Und das ist, also keine Ahnung, das ist so eine Blödelei. Also das ist wirklich einfach nur ein Modus,
das ist einfach Quatsch.
Der nochmal da ist, um ein bisschen Quatsch zu bieten, genau. Und das kann ich auch respektieren. Den Dungeon-Modus selber, das ist nett gedacht, aber das ist ja auch explizit für die PlayStation 2-Version gemacht.
Richtig.
Und bei der PlayStation 2-Version hast du die Ladesequenzen. Du hast jedes Mal, wenn du durch die Tür gehst, eine sehr lange Ladesequenz. Und wenn du dann einen Dungeon hast, wo du, ich glaube, das sind in diesem Clock Tower-Ding 30, 40 Räume insgesamt. Es gibt Leute, die haben wirklich bei Game FAQs natürlich wieder Karten erstellt mit ASCII-Code und die auch nummeriert, dass du da perfekt alles durchgucken kannst. Und da sind, glaube ich, im Clock Tower 30 und im Inferno ist das letzte, da sind es, glaube ich, irgendwie so 50, 60 oder so. Und dann versuch mal, durch diese ganzen Räume durchzugehen, irgendwas zu suchen. Teilweise, weil du hast dann pro von diesen Leveln 6 Missionen, Inferno hat sogar 7. Und teilweise sind dann diese Missionen, töte irgendwie 80 Gegner oder so. Und du verbringst manchmal mehr Zeit mit der Ladesequenz als mit dem eigentlichen Raum, in dem du dich gerade befindest. Das ist so ein tedious Bullshit, wo ich ganz ehrlich sage, dass die meisten Leute, die werden diesen Modus einmal ausprobieren, dann schalten sie diesen Roach-Modus frei, den machst du in 10 Minuten durch und dann rührst du das Ding nie wieder an. Also ja. Und du kannst ja dafür dann Chris freischalten und du kannst auch noch einen vierten Charakter freischalten, wenn du alles zu 100% gemacht hast, wo ich mir denke, warum sollte ich das dann nochmal mit einem anderen Charakter spielen wollen? Wenn ich das so weit schon getrieben habe, dann will ich die Scheiße nie wieder anfassen. Also das ist cool gemeint, auch mit, dass da Fallen sind, die von der Decke runterkommen.
Genau, da ist quasi diese Steinplatte, die von oben runterkommt, ja. Und lauter so Details aus dem eigentlichen Code Veronica sind da irgendwie auch verwurstet noch, ja.
Aber es ist eben dadurch, dass es so tedious ist, dadurch, dass es so langsam ist und dadurch, dass du auch immer wieder diese Ladesequenzen zwischendrin hast und dann nicht nur 3 Stages, sondern 3 Stages mit 6 Missionen jeweils, richtig, beziehungsweise beim letzten 7, da bist du, also da kannst du in der Zeit, kannst du die unendlich continuous freischalten im Hauptspiel. Indem du es irgendwie 20 Mal durchspielst oder so, bevor du mit dem Dungeon-Modus komplett fertig ist. Also das ist eine Sache, die empfehle ich nur mal als Kuriosität reinzuspielen. Aber sich da wirklich hinzusetzen und zu versuchen, alles zu machen, alles freizuschalten, das ist so fucking tedious, wirklich nur. Plus, du kannst dann eben auch die Sachen nicht in dem Hauptmodus benutzen. Also das ist wirklich nur für den jeweiligen Modus, die du da freischaltest. Was du im Dungeon-Modus freischaltest, nur für den Dungeon-Modus, und was du im Roach-Modus freischaltest, nur dafür, und was du im Arcade-Modus freischaltest, eben auch nur dafür, und das war's.
Richtig. Und damit versuchen sie das Ganze so ein bisschen aufzublasen für den Heimkonsolen-Launch.
Ja.
Und es gelingt eben nur so ein bisschen. Und du merkst wirklich, dass das halt im Endeffekt ja so eine Verwertung von Assets ist. Und dann eben, dass du auch durch insgesamt 3 Gebiete, aber mit jeweils 4 bis 5 bis 6 Missionen dann da durchgewurschtelt wirst und immer wieder dasselbe Gebiet sozusagen ist. Oh, es ist wirklich ermüdend, diesen Dungeon-Modus zu spielen auf lange Sicht. Ich kann mir vorstellen, dass mein, keine Ahnung, 14-jähriges Ich hätte damit wahrscheinlich sogar echt stupiden Spaß gehabt. So, ne? In der Zeit irgendwo, da kommt so ein Spiel, das hat einen relativ guten Wiederspielwert, es spielt sich relativ knackig, dann gut werden darin und dann hat man so eine repetitive Art von Missionscheckliste und sonst gibt's nicht auch noch 50 weitere Spiele, die um deine Aufmerksamkeit buhlen. Ich kann verstehen, warum der Titel so geworden ist, wie er geworden ist und was da die Idee war und dass man auch festgestellt hat, so, ach du Scheiße, aufgrund dieses Arcade-Modes ist unsere eigentliche Arcade-Kampagne ja echt halt nur so 20 Minuten lang. Was machen wir denn noch damit? Können wir die Idee noch irgendwie weitertreiben? Und dann saß da irgendjemand so und hat gesagt, ja, wir schießen auf Schaben und irgendjemand hat dafür 50 Euro bekommen und geil, das machen wir so.
Kann ich respektieren, auch so einen dummen Bullshit am Ende noch reinzuholen, aber es ist jetzt nichts wirklich, wo ich sagen würde, dafür lohnt es sich. Also man holt sich das für den Arcade-Modus und damit ein bisschen Spaß zu haben und den Rest kann man mal kurz reinspielen, aber braucht man nicht wirklich. Ich persönlich finde es einfach nur, was ich wirklich schade finde, ist eben die Tatsache, dass es keinen nordamerikanischen Release gibt, weil dieses Spiel nur in 50 Hertz bei uns in PAL-Territorien erschienen ist.
Die verfluchte PAL-Version, die uns da mal wieder reingrätscht. Ja, exakt.
Es ist so ein bisschen wie bei Gun Survivor 1. Du hast eigentlich keine offiziell perfekte Version, weil entweder fehlen dir die englischen Texte oder dir fehlt die Unterstützung der GunCon oder dir fehlt 60 Hertz. Du hast irgendwo Abstriche. Das Einzige, was du machen kannst, ist beim ersten Teil eben noch eine modifizierte Version, entweder der PAL-Fassung, die dann auf 60 hochgeschraubt wird, was aber auch zu Problemen führen kann, oder eben eine NTSC-Fassung, bei der die GunCon dann auch wieder genutzt werden darf. Aber hier beim zweiten Teil ist es eben so, ja, wenn du es über, da gibt's auch Möglichkeiten, das zu forcieren, aber das führt auch immer wieder zu Problemen. Also das geht nicht, das kriegst du nicht perfekt hin, einfach ein Spiel, was für 50 Hertz dann eben in der PAL-Version gemacht wurde, wenn das keinen tatsächlichen 60-Hertz-Modus hat, der da eingebaut ist, dann wirst du immer irgendwelche Schwierigkeiten damit haben und das ist einfach die Kacke. Das heißt, die wirklich beste Version ist eben die japanische. Es ist ein Arcade-Spiel, man wird's damit auch durchkriegen. Also ich glaube, das ist das, was ich da empfehlen würde, wenn man eben die Möglichkeit hat, auf eine japanische Version zuzugreifen. Das funktioniert ja auch mit der europäischen GunCon, wenn man die hat. Gab auch eine Version, in der beide, in der das Spiel dann zusammen mit der GunCon verkauft wurde,
richtig,
die auch ziemlich cool aussieht. Da weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht, wie die Preise sind, weil ich habe seit Ewigkeiten zwei GunCons und mir auch eine GunCon 1 mal geholt von einem Jahr. Deswegen, da weiß ich nicht, wie viel das kostet, aus Japan mit der GunCon 2 zu holen. Sieht aber auf jeden Fall schick aus, der Karton, muss ich ehrlich sagen.
Ist eine sehr sexy Version, muss man wirklich sagen. Und dadurch, dass das auch so eine, ist ja schon irgendwie was Besonderes. Also das, wobei ja noch beim ersten Survivor 1 auch selbst noch gesagt haben, so, ja, es funktioniert mit der GunCon von Namco, weil das war halt die Lightgun für die PlayStation 1. Hier hat man sich ja wirklich ganz offiziell sozusagen ins Boot gelegt, haben wir ja schon eingangs erwähnt, und eben Capcom hier zusammen mit Namco wirklich ganz höchst offiziell dann auch noch ein Bundle rausgebracht für die PlayStation 2, was aber so auch nur im japanischen Raum erschienen ist. Also dieses Bundle gibt's so auch nicht in Europa, das hat den Weg dann nicht rüber geschafft, das ist dann auch nochmal so eine Besonderheit. Aber ich finde auch die GunCon 2 ist von ihrer Optik, ich finde die so sexy, weil der Lauf so geil geschwungen ist, wie bei so einem Revolver, und die Knarre sieht so ein bisschen aus wie der Revolver aus Doom 3. Und ich finde, das ist so eine Ästhetik, und das in so einer Lightgun, das finde ich einfach geil, muss ich wirklich sagen. Ich meine, das ist ja auch was, du hast ja jetzt dann auch wirklich dann mit deiner GunCon auch am Röhrenfernseher gespielt. Ich habe keine offizielle GunCon 2 für die PlayStation 2, ich habe nur so ein anderes Third-Party-Gerät, was aber auch ziemlich geil ist, weil ich habe da einen Rotpunkt drauf. Das heißt, ich habe zusätzlich zu der Repräsentation eines Fadenkreuzes im Spiel, habe ich auch noch so einen roten Laserpoint bei mir auf dem Röhrenfernseher drauf, der mir dann quasi noch zielunterstützend zur Seite steht, obwohl das nicht so richtig funktioniert hat bei dem Spiel, wie ich gemerkt habe, mit meinem Röhrenfernseher. Beziehungsweise meine Lightgun hat nicht so richtig funktioniert mit diesem Spiel. Also das ist scheinbar schon wirklich 1:1 ausgelegt auf die offizielle GunCon 2 von Namco.
Es spielt sich auch sehr seltsam. Also du hast ja bei der GunCon 2 hast du hinten ein Steuerkreuz. Also das ist so an der Rückseite der Waffe. Und damit steuerst du auch deinen Charakter. Also ganz normal, wie das dann eben auch mit dem D-Pad der Fall wäre. Und das, was ja im Spiel über die Schultertasten geregelt wird, das hältst du dann vorne am Lauf, hast du links und rechts eine Taste. Und wenn du die dann drückst, dann bewegst du dich dann schwenkst du eben nach links und dann schwenkst du nach rechts und kannst dann aber mit der Waffe frei zielen. Die Sache ist nur, dass du dann trotzdem keine zusätzliche Funktion hast, mehr Schaden zu machen. Also zumindest ist mir nicht aufgefallen, dass ich irgendwie mehr Schaden oder weniger Schaden mache, wenn ich den Gegnern ins Gesicht schieße oder nicht. Das war wirklich auch nur rein dafür da, Schaden zu verursachen, aber auch in der Version kommt es auf das Timing an. Auch da musst du dann nah an die Gegner dran gehen oder die Gegner nah an dich ranlassen, und dann, sobald du das eben wieder blinken siehst, dann kannst du den kritischen Treffer ausführen. Das ist da 1:1. Also von daher, es ist mit der Lightgun tatsächlich so, also ich will nicht sagen, dass es ist ein bisschen einfacher, weil du dich nicht komplett drehen musst, um irgendjemanden zu treffen. Du hast mehr Möglichkeiten, zwischen Zielen frei zu wechseln, wenn mehrere Gegner vor dir stehen sollten. Das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich einfacher. Aber das jetzt, nachdem ich das mit beiden Fassungen gespielt habe, würde ich jetzt nicht sagen, dass es großartig das eine einfacher ist als das andere, oder dass du es eben jetzt mit, weil ich glaube, man würde bei so einem Spiel zuerst denken, oh, da brauche ich die GunCon, ansonsten kann ich das nicht spielen. Das
exakt, ist so, ja.
Es ist eigentlich für eine eher normalere Controller-Steuerung ausgelegt sogar. Das heißt, mit der DualShock 2 ist man tatsächlich auch sehr nah an der originalen Erfahrung dran, nur dass du eben nicht deinen Controller als Ganzes in Richtungen drücken musst. Und das hast du ja auch bei der GunCon nicht. Bei der GunCon hast du ja wie an dem am Controller hast du nur dein Digipad, was du bedienst, und dann vorne am Lauf zwei Tasten, anstatt mit den Fingern zu machen. Und das ist dann schon anders im Vergleich zu Gun Survivor 1, wo sich das mit GunCon und ohne GunCon deutlich anders spielt. Und hier ist es, wenn man keine Lightgun hat, dann kann man das immer noch problemlos auch so in der PlayStation 2 Fassung spielen. Ist natürlich ein bisschen cooler auf jeden Fall, mit Waffen drauf zu schießen. Ich habe es jetzt auch nicht ausprobiert, wie das dann mit zwei Waffen wäre, weil das Spiel auch in der Arcade, das war ja ein Cabinet mit zwei Bildschirmen und zwei Waffen, dass man das eben auch dann mit Claire und Steve gleichzeitig spielen konnte. Mhm. Ich weiß jetzt nicht hier, ob das mit den Lightguns funktioniert, weil da keine Ahnung, wie das dann gemacht werden sollte. So, deswegen, da weiß ich nicht, ob das jetzt in der Version hier funktioniert, aber ich war jetzt eh allein und habe das dann für mich selber gespielt.
So nämlich. Und das ist auch noch eine sehr, sehr faszinierende Erkenntnis, dass sich der Titel wirklich mit dem Controller definitiv eigentlich besser anfühlt und auch wieder für gemacht scheint, weil die Umsetzung dann eben von dem, was das ursprüngliche Arcade-Kabinett mal war, und da der Input irgendwie besser mit einem Controller matcht, weil es sich ja doch sehr viel statischer und auf, ja, witzigerweise auf Schienen gefühlt läuft, sozusagen, zumindest auf der horizontalen Ebene. Schon seltsam für einen Titel, welches mit einer Lightgun gebundelt wird, dass die Lightgun-Fähigkeit eher so eine Art Kuriosum ist, die keinerlei spielerischen Vorteil bringt, außer natürlich das Coolness-Gefühl und irgendwie eine gewisse Form von Haptik. Das sieht man so auch selten, dass ein Titel nicht so wirklich von dieser Extra-Peripherie profitiert, sondern eigentlich mit den Standard-Eingabegeräten, die so eine PlayStation mit sich bringt, genauso gut erlebt werden kann. Vielleicht sogar noch ein Stück besser, in Anführungszeichen. Es ist einfach ein absurdes Ding. Und ich bin irgendwo froh, dass ich es erlebt habe, Björn, weil in allen Titeln, die wir besprochen haben, ich meine, bei Survivor 1 sind wir großartig angetreten, als die Verteidiger das Cringe, die dem sehr, sehr wohlwollend sehr viel abgewinnen konnten, weil die Story eben so absurd war. Hier brauchen wir übrigens gar nicht lange danach suchen. Ja, die holprig und sehr schlecht übersetzten Texte, die wir im Englischen lesen dürfen, die bringen hier nicht mal ansatzweise die Schepse-Qualität mit aufs Parkett und eben allen voran, weil es keine Vertonung gibt. Also da sind leider keine Cringe-Perlen, die vor die Säule geworfen wurden, sondern das ist einfach nur Scheiße und Gott sei Dank so wenig, dass es nicht irritiert, weil es ja auch immer nur in den Cutscenes stattfindet, die man nach dem ersten Mal sowieso überspringt, weil man sie dann auch schon gesehen hat und sich dann da auch nichts mehr Neues ergibt sozusagen. Also auch hier ist ja storytechnisch gar nicht so viel rauszuholen, abseits dieser Reports, von welchen ich mir jetzt mal unbedingt den letzten, den finalen, den man freischalten kann, einmal rausklauben möchte und den mal kurz einsprechen möchte für euch, weil der nämlich auch erklärt, wie das Ganze lore-technisch dann in den Kanon des Endes von dem originalen Resident Evil Code Veronica reinpasst, denn es ist alles nur ein Traum. Also, hier kommt der finale Report aus Resident Evil Survivor 2 aus der Sicht von Claire Redfield, wie sie in diesem Jet sitzt, ganz, ganz am Ende. I seem to have fallen asleep, in spite of myself. The sound of the turbo engine of the VTOL has woken me up. I was dreaming. No, I was having a terrible nightmare. I'm drenched in sweat, and my heart is thumping in my throat. The dream is fading away rapidly, just like a dream always does. Then, only the memory of fear and deep sorrow remain. To my surprise, I seem to have been crying in the cockpit. Steve is controlling the plane. The nightmare has gone far behind. What do I have to fear? Why should I be sad? We're safe, for we got away from the cause of so much fear and sorrow. The island. I can see the warm sunlight coming into the cockpit as if it erases the darkness. There are dolphins jumping on the surface of the sea below. However, the fragments of the nightmare never leave my mind. The scenes I dreamed of are surfacing one by one. I was dreaming of the island. I was fighting just like I did a while ago. Just like I did together with Steve. But the dream was about to unfold in a different way. In the worst way, my farewell to Steve, dead, is a reality that couldn't have happened. If anything had gone wrong, but it didn't. We won this future. We have escaped from the island of death. It's time I talked with Steve. The sky is bright with sunlight. It's becoming brighter and brighter. I wonder why he doesn't turn around. Now it's too bright, as if I'm in a white blanket of fog. Silent Hill! Nee, Quatsch. Was it just a dream? I don't know. I'm in a white blanket. I wonder why he doesn't turn around. Is what I believe to be reality real? The steady sound of the engine of the VTOL has become louder and louder, like the noise from a swinging axe, and I realize that I'm waking up. Ah, scheiße. Das ist nochmal eine riesige Portion Cringe für euch. Oh, herrlich, 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 herrlich. Und ganz ehrlich, abseits auch davon, dass sie am Ende diesen Move pullen und zu sagen, es ist alles nur ein Traum, dass sie sich das überhaupt trauen, ist auch so insgesamt der Titel echt so ein bisschen unterwältigend. Und alles an diesem Produkt ist, lässt eher so ein bisschen Budget und schnell zusammengeschustert und husch, husch wirken, als irgendwie, okay, hier treffen sich jetzt Capcom, Namco und Sega, da muss ja jetzt der absolute Meilenstein dabei rauskommen, ne? Wie du schon gesagt hast, wenn man die Namen so nebeneinander liest, vor allem Anfang 2000, hatte man ja eigentlich schon das Gespür für Gold gewittert, ne? Aber das ist einfach so ein Titel, wo man sagt, ja, also, hätte jetzt auch nicht sein müssen, ne? Wenn ich ehrlich bin. Aber nicht mal, er ist nicht so scheiße, dass er wieder gut wird, sondern er ist einfach, er driftet dann in so eine Egalheit ab, abseits von diesem ja. Novum, dass es so ein Quatsch ist. Also, dass du hier, wie ich auch schon gesagt habe, dass du hier im Endeffekt in dieser Engine von Code Veronica all diese Kreaturendesigns aus den drei vorhergehenden Spielen nochmal sozusagen wieder oder zweitverwertet siehst, das ist für mich das größte Novum an diesem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Und Nemesis sieht hier deutlich beschissener aus als im PlayStation 1 Original, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es geschafft, ihn noch beschissener aussehen zu lassen. Das ist herrlich. Unfassbar, aber herrlich. Ah, schön. Und dass das am Ende auch ein sprichwörtlicher Fiebertraum ist von Claire Redfield, das setzt dem Ganzen noch so die Krone der Egalheit oben auf, weil man sich denkt, ja, das passt zu diesem Spiel. Dass das
woher weiß Claire eigentlich exakt, wie Nemesis aussieht?
Das ist eine sehr gute
Frage. Hat die so Bilder, ich weiß nicht, ob da Jill zwischendurch noch mal ein paar Bilder geschossen hat und die hatten dann einfach einen Abend, wo sie die gezeigt haben auf dem Projektor oder so. Woher weiß die, wie fucking Nemesis aussieht, dass sie von ihm so träumen kann?
Das ist eine sehr gute Frage, Björn. Ja, das kann ich dir auch nicht beantworten, aber es macht das alles nur noch besser, weil da so viel nicht erklärt ist, weil da so viel Bullshit passiert in dem Spiel. Habe ich das schon irgendwo lieb? Und es ist wirklich ein Kuriosum. Und ja, wie gesagt, nochmal zu diesem anderen Punkt, dass das ja nie ein US-Release hatte. Auch da, ich hatte es eingangs schon erwähnt, gab nie eine offizielle Bestätigung. Wir können auch weiterhin nur mutmaßen, dass es sich weiterhin einreiht in die damals noch wütende Killerspiel-Debatte auch in den USA und auch rund um, ja, die Massaker rund um Columbine, dass das immer noch so hitzig war, dass sich Capcom USA auch gedacht hat, okay, das bringen wir dann doch gar nicht erst raus, weil das ist alles noch zu nah beieinander. Lass den Titel mal lieber noch stecken und wir melden uns dann erst beim nächsten Release wieder mit einem US-Release. Also, das ist ein faszinierendes Stück in dieser Resident Evil Geschichte. Das aber, also ohne kommt man auch gut klar, aber dass man mal so drüber gesprochen hat, dass man abgenickt hat, ist auch schon wichtig, auch für uns jetzt in der Besprechung hier, weil es, und das ist für mich das Faszinierende, wir haben ja hier fast so einen parallelen Zeitstrang mit diesen Survivor-Spielen. Sie versuchen so viel und von Spiel zu Spiel passiert auch innerhalb dieser Survivor-Reihe so viel und sie schmeißen hier einfach Ideen an die Wand. Du hast wirklich das Gefühl, dass das so ihr Ideenlabor ist, wo sie einfach mal Dinge ausprobieren. Da machen wir einfach mal Quatsch. Und dreimal davon haben sie Quatsch mit der Resident Evil Lizenz gemacht und einmal war es Dino Crisis, aus Versehen.
Ich meine, sie haben es ja später nochmal fortgeführt, eben mit den Umbrella Chronicles Sachen und so, aber die ganze Survivor-Serie fand ich gerade bei Resident Evil war immer der Versuch, dass dieses Shooter-Lightgun-Gameplay zusammen mit der traditionellen Steuerung oder eben auch so einer Form von traditioneller Erkundung und eben dem Durchschreiten der Gebiete zu kombinieren.
Korrekt.
Also ich finde auch der zweite Teil, er ist immer noch einzigartig. Also ich habe jetzt Dead Aim, da warte ich auch noch drauf, innerhalb dieser Retrospektive. Das habe ich tatsächlich auch noch nie vernünftig gespielt, aber da weiß ich durch die Berichterstattung auch von damals, dass es noch mal etwas anderes ist. Aber ich finde es cool, wie sehr sich das abhebt und dass das auch alles von unterschiedlichen Entwicklern waren. So war das beim ersten Mal, war es dann eben Tose, beim zweiten Mal war es hier Namco, beim nächsten Mal wird es dann Caviar sein, ne, die ja unter anderem Drakengard gemacht haben.
Oh ja, die stehen für Qualität.
Und ne, also da bin ich auch schon sehr, sehr drauf gespannt. Und es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, oh mein Gott, das muss man gespielt haben, als Fan lohnt es sich zumindest als Kuriosität und wie das dann eben auch umgesetzt wurde aus so einer Designperspektive. Aber letztendlich bin ich dann zumindest froh, dass es irgendwie existiert und dass sie eben auch diese PS2-Version gemacht haben, damit man das in irgendeiner Form erleben kann, weil ansonsten hättest du nur diese Gespräche über ein ominöses Resident Evil Arcade-Spiel, wo kaum jemand Zugriff drauf hat heutzutage.
Das stimmt.
Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, aus der Sicht es zumindest in einer gewissen Form noch nacherleben zu können bis heute.
Ja, exakt. Genau so sehe ich das auch. Also es ist ein Kuriosum, dem ich nicht böse sein kann. Es ist nicht wirklich gut. Meine Zeit habe ich damit nicht vergeudet, außer vielleicht ein bisschen mit dem Dungeon-Modus. Da habe ich mich ein bisschen zu sehr drin verausgabt und die fucking Diamanten gesucht. Das ist wirklich, also.
Ach. Ja, das war auch fucking pain in the ass, das Ding.
Ja, ja. Lass uns nicht darüber reden. Das ist jetzt auch keine Warnung. Man kann sich den Titel durchaus mal angucken und zumindest einmal diesen Arcade-Modus, einmal diese Kampagne durchzumachen, um zu erleben, wie sie diesen Quatsch auch aneinander genäht haben und die Level-Transitions so absurd sind. Das ist schon was ganz Besonderes. Aber kein Teil, den man hinterher weint. Und ich habe den aber trotzdem selber gerne im Regal stehen. Also ja. Ha, es ist schön. Wir hatten es euch versprochen. Wir machen es wirklich. Also wirklich, wirklich alle Resident Evil Spiele. Wir gehen da wirklich auch die Extrameile in den Cringe und in den Abgrund für euch, um da wirklich nichts liegen zu lassen. Und genauso wird ja der nächste Titel, den wir hier laut Release-Reihenfolge besprechen, ist ja auch wieder so ein bisschen in dem Fahrwasser jener Titel, die vielleicht bei den meisten auch nur so eine Erwähnung in der YouTube-Liste finden oder vielleicht auch nie unter dem Banner, das habe ich mal überhaupt davon gehört, landen, nämlich Resident Evil Gaiden. Das war ein Spiel, welches für den Game Boy Color erschienen ist. Von allen Plattformen war es der Game Boy Color, der auch ein Resident Evil Spiel bekommen sollte. Darüber werde ich euch auch eine oder andere Anekdote erzählen können, wie ich zu dem Titel gekommen bin und was ich da so rund überlebt habe um das Spiel. Und wir hoffen, ihr hattet hier wieder Spaß. Ja, auch für alle, die jetzt vielleicht nachher einschalten, wenn die Folge im freien Feed verfügbar ist. Sowas wie das hier machen wir regelmäßig. Und zwar aktuell auch immer in einem monatlichen Rhythmus produzieren wir zu allen unseren anderen Folgen, die wir euch den ganzen Monat um die Ohren hauen, immer noch eine Folge der Resident Evil Retrospektive zum aktuellen Stand. Und das soll auch so bleiben und das können wir natürlich weiterhin auch nur so fleißig tun aufgrund von eurer Unterstützung. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Deswegen klickt euch gerne ein Abo bei uns auf Steady. Klickt euch glücklich dahingehend. Wir freuen uns über jeden, der da ist und ihr könnt gewiss sein, dass wir keinen Titel auslassen werden. Und wenn wir einen Titel auslassen müssen, entweder weil sie unsäglich teuer sind oder wie hier wir eben das Arcade-Board nicht bespielen können, ohne uns in Umkosten zu stürzen oder erstmal rauszufinden, wo überhaupt noch eins steht, dann werden wir trotzdem irgendwann einen Weg finden und das Ganze dann nachreichen. Das versprechen wir euch hier an der Stelle. Das nur sozusagen nochmal an der Stelle erwähnt. Rund um Steady und Co. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wo ihr hin müsst. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und könnt, dann klickt euch gern ein Abo. Und falls das eure erste Folge sein sollte von Increment Radio, dann warten hier noch sehr viel mehr Episoden zu sehr viel besseren Horror-Videospielen auf euch. Auch gerne zu sehr viel besseren Resident Evil-Spielen, wenn das euer Hauptfokus ist. Da dürft ihr euch auch gerne reinklicken. Wir sind euer liebster Horrorspiel-Podcast. Wir besprechen nicht nur alle Resident Evil-Spiele, sondern auch alles, was Rang und Namen hat in diesem Genre. Und von den großen AAA-Blockbustern bis zu den kleinen nischigen Perlen, nichts ist vor uns sicher. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und wir hoffen, dass wir euch da auch immer mal wieder schöne Folgen in den Feed ballern, die ja auf euer Interesse stoßen. Aber wir sagen, wie immer, also alles, was wir besprechen, lohnt sich. Also auch die nischigen Titel, von denen ihr noch nie gehört habt, das sind die Perlen, die ihr wirklich sichten solltet, weil da blüht das Genre so richtig auf, wenn wir ehrlich sind. Uns gibt's in diesem Internet überall, wo man Podcasts hören kann, auf Spotify, iTunes, YouTube und. Und selbstverständlich gibt's auch diesen Björn in diesem Internet, solo, ohne Increment Radio. Dich gibt es wo?
Mich gibt es natürlich auch überall im Internet unter dem Namen Speckobst. Ihr könnt entweder auf YouTube meine Videos finden oder mir bei Twitch live dabei zusehen, wie ich irgendeinen Mumpitz spiele meistens oder Mumpitz sage zumindest. Und ich habe auch noch meinen eigenen wöchentlichen Podcast, den Speckcast, falls ihr nochmal dedizierte Meinungen zu Videospielen und der Industrie von mir hören wollt.
So nämlich. Da auch entsprechend immer alles verlinkt, wie immer. Ich bin der gute Benny. Hallo. Mich gibt's hauptsächlich hier in diesem Podcast, aber auch unter dem Handle Blutiger Pfad auf diversen Online-Plattformen wie Twitter, Blue Sky, Instagram, genauso wie ihr auch diesen Podcast findet auf den besagten Plattformen. Aber wie ich schon sagte, hauptsächlich hier. Dort bin ich zu Hause, dort fühle ich mich wohl, dort wühle ich mich durch das ein oder andere Horrorspiel mit euch, wenn ihr das möchtet. Wir hören uns beim nächsten Mal auch hier bei der Retrospektive oder allen anderen Folgen und dann sage ich schon mal tschüss, Björn, steig in den Flieger, wir müssen los!
Ja, tschüss!